Hallo und herzlich willkommen zu Working with Startups from Science, dem Podcast für Ausgründungen aus der Wissenschaft. Bist du während deiner Forschung auf eine interessante Idee gestoßen und suchst nun nach spannenden Insights und Erfahrungsberichten, wie man aus einer Idee ein erfolgreiches Science-Tech-Startup aufbaut? Dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Mein Name ist Bartosz Kaidas und mit diesem Podcast will ich dich dabei unterstützen, damit aus deiner Idee ein erfolgreiches und nachhaltiges Science-Tech-Startup wird. Lass dich also inspirieren, bleib innovativ und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science. Schön, dass du wieder dabei bist. In der letzten Folge hatte ich Christoph Seidenstücker zu Gast. Christoph sprach im Interview darüber, wie man als Science-Tech-Startup mit Business Angels zusammenarbeitet. Die Folge hat einige Resonanz erzeugt, weil ich viele Nachrichten mit der Frage erhalten habe, wie sehen denn eigentlich Business Angels die Zusammenarbeit mit Science-Tech-Startups? Diese Frage habe ich zum Anlass genommen, um mich in meinem Netzwerk nach einem Business Angel umzuschauen. Und ich freue mich riesig darüber, dass wir heute das Gespräch mit dem Business Angel Gerald Müller führen werden. Gerald ist Business Angel und mit ihm wollen wir heute unter anderem die Frage klären, wie wird man Business Angel, was für Summen investiert überhaupt ein Business Angel und was denkt ein Business Angel über Science Tech Startups. Ja, dann wollen wir auch keine weitere Zeit verlieren. Los geht's zum Interview. Hallo Gerald, willkommen im Podcast von Working with Startups from Science. Schön, dass du dabei bist.
Ja, Bartosz, schön, dass ich dabei sein darf und meinen Senf zu einem Thema geben kann. Wobei ich auch vor einem Jahr noch gesagt hätte, Business Angel bin ich nicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch schon sagen, was ist die Definition und wie definiere ich das und wie sehe ich die Welt als Business Angel?
Ich merke schon, das ist die richtige Gesprächsatmosphäre und Grundlage. Wunderbar. Vielleicht bevor wir in die Thematik tief einsteigen, vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern einen kurzen Überblick geben. Wer bist du, was machst du eigentlich, dass man dich so ein bisschen einordnen kann und lass uns dann sehr gerne in dieses Thema einsteigen.
Ja, vielleicht genau ganz von vorne. Ich bin Gerald Müller, bin jetzt 53. Und gelernter Kaufmann, habe dann ein bisschen studiert, ein paar Jahre als Vertriebsassistent und Vertriebsleitung gearbeitet und habe dann in einem Kabelunternehmen dem Projektgeschäft und Projektleitung übernommen. Das habe ich dann in der Nachfolge gekauft, nach vorne getrieben, nach 7 Jahren an einen Konzern verkauft, dort noch deren europäisches Geschäft geleitet. Mit dem Working Title President European Middle East and Africa, habe in dem Zusammenhang eine Firma in England gekauft, also klassisches M&A-Geschäft mit einer Due Diligence, dem ganzen drumherum und habe dann 2 Teams in Europa geführt und da eine Integration nach dem Kauf mit durchgeführt und bin dann vor 10 Jahren aus der, wie heißt das schön, aktiven Geschäftsführung dann ausgestiegen und habe so ein bisschen mein privates Leben genossen. Und das war mir natürlich wie vielen denen noch nicht ganz genug. Und dann habe ich mich erinnert, wie war das eigentlich, als du deine Firma gekauft hast, wie schwierig war das? Und habe mir überlegt, dass ich einen Teil meines Verdienstes und dessen, was ich gespart habe, so in Startups, Ideen investiere, um erstens mal jungen Ideen nach vorne zu helfen, aber natürlich auch gleichzeitig eine Gewinnerzielungsabsicht in einem anderen Feld zu haben. Ja, das ist so, wie heißt es so schön, in a nutshell. Und wie empfinde ich das als Business Angel? Business Angel per se, ja, da gibt es wahrscheinlich viele Definitionen. Also ich bin nicht organisiert, ich bin also nicht im Business Angel Rhein-Main, wie viele andere das sind, sondern ich mache das so auf der Privatebene. Und für mich ist Business Angel einfach jemand, der in gewissen Bereichen einfach Expertise mitbringt. Bei mir war das der klassisch technische Handel, also B2B. Und immer, wenn es dann mit erklärbare und schwer erklärbare technische Produkte gibt, die einen kommerziellen Markt oder einen kommerziellen Abnehmer suchen, da bin ich eigentlich ganz gut zu Hause. Und so habe ich am Anfang dann auch Ausschau nach Beteiligungen gehalten, die diesem Portfolio oder diesen Ansprüchen fit hatten.
Und wie war das damals, also von deiner Motivation her? Also du hast, jetzt habe ich jetzt gehört, ganz viele Erfahrungen als Unternehmer gesammelt, auch als CEO, Geschäftsführer. und auch in dem Bereich M&A, jetzt mit dem Kauf der Unternehmen. Mhm. Was war dann für dich sozusagen die ausschlaggebende Motivation, jetzt zu sagen, jetzt werde ich Investor?
Ja, wie gesagt, für mich war eins der Punkte, wie schwierig es war für mich, ein bestehendes Unternehmen in der Nachfolgeregelung, also klassisches MBO, zu übernehmen. Das Unternehmen hat Gewinne gemacht, ich hatte ein bisschen was gespart zu dem damaligen Zeitpunkt und trotzdem war es unheimlich schwer, so eine Finanzierung auf die Beine zu bekommen. Umgleich schwerer ist es aus meinen Augen für eine Idee in einer sehr frühen Phase eine Finanzierung zu bekommen, weil halt gerade im Bereich Tech und Science häufig, ich sag mal, Anfangsinvestitionen getätigt werden müssen, die Gründer, die frisch von der Uni oder ganz jung im Job sind, einfach schlicht und ergreifend nicht stemmen können. Und eine klassische Bankenfinanzierung, ich sag's mal so, das ist eine Illusion, die gibt's für Ideen und für frühe Phasen einer Unternehmung, wenn überhaupt, dann nur extrem selten mit einem Lucky Punch, aber nicht in der klassischen Bank.
Das heißt, sozusagen aus dieser Motivation der eigenen Erfahrungen, möchtest du jetzt das Ganze neu aufziehen beziehungsweise besser machen und denen auch Hilfestellung geben? Wie sieht denn sowas aus, so eine Hilfestellung bei dir?
Ja, ich analysiere im Vorfeld, wo sind Stärken des Geschäftsmodells und wo habe ich wo habe ich den Market Fit, wo kann ich mehr Wert für das zukünftige Unternehmen mitbringen, der halt im Moment oder in der frühen Phase von den Gründern häufig entweder unterschätzt wird oder einfach schlicht und ergreifend noch nicht als Expertise im Unternehmen drin ist. Ja, gerade im Bereich Science, da hat man es häufig mit hochintelligenten Menschen aus einem Fachgebiet zu tun, wo die einfach sagen, ja, das ist das Wichtige, aber in meinem Alltag war Produkt und Idee wichtig, aber der kommerzielle Teil, der kaufmännische Teil, der war exakt genauso wichtig, um nicht manchmal zu sagen, der war sogar noch wichtiger.
Kannst du da mal ein Beispiel geben, wie sowas konkret dann, wie du das matchst?
Ja, also ich mache und investiere in Menschen und nicht in Ideen. Ja, die Idee und der Mensch zusammen ergibt eine Kombination, die für mich den Anreiz bietet, wo ich sage, da habe ich Interesse dran, da gebe ich Geld und wenn alles da ist, reicht auch nur Geld. Ja, aber häufig merkt man gerade in den frühen Phasen, da fehlt es halt an dem einen oder anderen Know-how im Bereich, wie strukturiere ich so ein Unternehmen, auf was muss ich achten, was muss ich denn überhaupt, ich sag mal, für eine Basis in dem ganzen Bereich Geschäftsleben bedienen. Ja, sei es die Kommunikation mit dem Steuerberater, was braucht er für eine Unterlagen, wie muss ich meinen Alltag, mein Backoffice so darstellen, dass ich irgendwann mal auch eine tragfähige Firma haben kann. Also wie heißt es immer so schön, nicht zu viel Verwaltung, aber auch nicht zu wenig. Und da ich das halt selbst als geschäftsführender Gesellschafter jahrelang gemacht habe und dann auch im Managementbereich, weiß ich halt auch, was wird gefordert, was wollen denn später, wenn es dann mal, ich sag mal, in eine akzeleriertes Wachstum geht, auch andere Kapitalgeber sehen. Ja, üblicherweise steigt ein VC ein, wenn erste Geschäfte gemacht worden sind, wenn es eine erste Struktur gibt und wenn die, ich sag mal, die Weichen so gestellt sind, dass man dann auch entsprechend wachsen kann. Und diese ganzen, ich sag mal, Alltagsgeschichten im Hintergrund, da bin ich recht gut. Die Strukturen kriege ich ganz gut hin und final auch, wie kriege ich ein Produkt vertrieben? Weil es ist das beste Produkt, nichts, wenn keiner weiß, dass es das gibt. Und wie komme ich also zu meinem Markt und wie adressiere ich den? Und mein Credo ist, so früh wie möglich das Verkaufsgespräch suchen. Und nicht mit irgendwelchen Freunden und Kumpels, sondern wirklich so harte Nüsse knacken. Der Lieblingskunde, der sagt, den muss ich haben, den will ich haben, den muss man einfach penetrieren und attackieren, bis der zum ersten Gespräch kommt, um dann, ich sag mal, die entsprechende Basis zu legen.
Ja, das ist eine sehr wichtige Mitteilung, die du da machst, weil das erlebe ich sehr oft auch in der Beratungspraxis, gerade mit Science Techs, dass eben dieses Kundengespräch oftmals herausgezögert wird, weil man noch sein Produkt zu Ende entwickeln möchte. Ja, und das finde ich also wirklich ein sehr schönes Learning, das du bereits jetzt mit uns teilst. Wie ist das denn für dich? Was macht jetzt die Entscheidung für ein Startup? Also du hast es schon erwähnt mit Menschen und dergleichen, aber was ist für dich dann so die letztliche Entscheidung? Jetzt investiere ich da in diese Idee, in diese Menschen. Was ist sozusagen der letzte ausschlaggebende Punkt für dich?
Ja, es ist nicht ein ausschlaggebender Punkt, es ist eine ganze Serie von Faktoren, die da einhergehen. Also erstens mal muss mich das Thema ansprechen, muss das irgendwie witzig und spannend finden und ich für mich muss da einen Zugang dazu haben. Dann zweitens, die Leute müssen passen. Also ich sage immer, würde ich es mit denen auf einer einsamen Insel länger als eine Woche aushalten, ohne dass man sich gegenseitig an die Gurgel geht. Also ganz im Gegenteil, man will normalerweise ja was Gemeinsames nach vorne treiben und so eine Unternehmung ist ja ein relativ komplexes Konstrukt, in der du viele Disziplinen bedienen musst und da muss man ja auch gemeinsame Interessen haben, die es nach vorne gibt. Final müssen die in meiner, Due Diligence, auch in der frühen Phase mache ich nur Due Diligence, passt der Markt, ist das, was man davor hat, auch ein Produkt, das irgendeiner, im schlimmsten Fall oder im besten Fall kaufen will oder dann mehrere, ja, oder viele oder ganz viele, ja, und wie groß ist das Marktpotenzial? Ja, das ist ja häufig auch was, da kommen Menschen immer mit dem Gesamtmarkt, aber der adressierbare Markt ist ja nicht der Markt, in der dann tatsächlich kaufen wird, ja. Was gibt es da für Zyklen? Gerade das unterschätzen Science-Leute oft. Wir haben es hier meist in meiner Welt mit B2Bs zu tun. Zwischen der Entscheidung und dem Umsetzen gehen da gerne mal Monate ins Land und genauso schaut es dann bei Projekten aus. Das sind so Themen, das Ganze muss dann so eine Basis sein, wo ich sage, ja, damit und beim Anfang Invest, da kommt man zu ersten Umsätzen und kann dann einfach Traktion am Markt finden. Und final habe ich noch ein Korrektiv, das ist meine Frau, die kriegt dann die Ideen vorgestellt und da mache ich mehr oder weniger so einen Rütteltest. Ja, die ist dann relativ kritisch, der Hintergrund ist nochmal ein ganz anderer. Also die kommt quasi aus dem Bereich, der gar keinen Spaß versteht, nämlich die Steuerberatung. Und deren Kontakt ist dann immer noch das Finanzamt, die noch weniger Spaß verstehen. Und so diese gesamte Geschichte, wenn das dann so diesen ersten Rütteltest, sprich Bauch, Sympathie und dann auch noch Ratio, wenn die alle Sinne anspricht und immer noch für mich so der alle, Zeichen auf grün sind, dann ist das für mich ein investitionsreifes Unternehmen. Und final muss natürlich dann auch die Beteiligungsgröße zu dem passen, was ich dann an Zeit und auch an Dauer einbringen werde.
Ja, das bringt mich schon fast zur nächsten Frage, aber ich würde noch gerne vorneweg reinschieben die Frage, hast du denn einen Schwerpunkt von Startups, nach denen du suchst?
Also,
oder investierst?
Da, wo ich mich am besten auskenne und wo ich auch wirklich am meisten mitbringen kann, ist wirklich technische Produkte, erklärungsbedürftige Produkte für einen B2B-Market. Ja, das ist so da, wo ich meinen Sweet Spot habe. Ich habe aber auch schon in Software investiert, wo es am Anfang eine B2C-Tendenz gab. Final, also mein Bauchgefühl hat auch gesagt, das ist eher ein Fit für ein B2B. Und final wurde es dann auch ein B2B. Wie heißt das immer so schön in der Startup-Welt? Wir hatten dann zwei Pivots oder vielleicht auch drei, bis es final dann so ausgerichtet war, wie es einfach einen guten Fit für den Markt gibt. Das vorweggeschoben heißt nicht, ich habe es gepusht, sondern tatsächlich mein erster Gedanke hat halt auch einfach gepasst, dass ich gesagt habe, es ist was eher für den Corporate in Frage kommt, als jetzt für den Consumer. Es war für mich also auch kein Consumer-Produkt. Und im langen Ende hat sich's dann auch als solches herausgestellt und ist jetzt gerade auf dem Weg, so durchzustarten.
Cool. Kannst du vielleicht ein bisschen was zu deinem Portfolio sagen, was gerade momentan oder wo du gerade drin bist?
Also ich bin im Moment nur in Zweien investiert. In der Zwischenzeit hat sich das, ich bin mit, wie so häufig, am Anfang in der frühen Phase euphorischer rangegangen. Da sind auch natürlich welche in die Insolvenz gegangen. Und dann habe ich wieder welche deinvestiert. Und final bin ich jetzt bei einem Software-Startup in Frankfurt investiert. Und ich habe eine Beteiligung, über die ich so weiter nicht sprechen kann und will. Mhm. Und das heißt also, im Moment ist mein Portfolio ziemlich schlank, nämlich mit einem großen Anker. Da bin ich auch schon längerfristig investiert. Und das ist so eine Geschichte, da ist man auch für lange Zeiten dabei und gerade in den Anfangszeiten, wenn man dann mal so, Zwischenfinanzierung macht, um dann auf die nächste Stufe zu kommen. Das sind so die Geschichten, die ich üblicherweise auch so sehe, weil eine Anfangsfinanzierung alleine in den seltensten Fällen reicht. Wie heißt es immer so schön? Kein Plan überlebt den Kontakt mit dem ersten, normalerweise, also Originalzitat Feind und bei mir den ersten Kunden. Ja, wie gesagt, meistens dauert es länger. Ein zweitens ist es in der Regel intensiver dann zu entwickeln. Wobei da auch mein Credo ist, früh zum Kunden zu gehen, dann entwickelst du für den Kunden und nicht für deine Idee. Man ist häufig gerade als Gründer geneigt dazu, Dinge zu Ende zu entwickeln in einer sehr deutschen oder europäischen kulturell geprägten Art, nämlich zu perfektionieren, ohne dass das irgendeiner einen Mehrwert drin sieht und dafür entsprechend bereit ist, mehr Geld dafür auszugeben. Deswegen sage ich immer, das Produkt muss nicht gut sein, die Idee muss nicht perfekt sein, die muss erstmal nur einen finden, der sagt, ja, finde ich gut, und der wird das erste Produkt und ersten Mock oder den ersten Proof of Concept mit dir zusammen entwickeln, wenn er auch von der Idee und von dem Team überzeugt ist. Am langen Ende müssen Gründer sich verkaufen können. Also das ist dieses nur Science alleine aber in den seltensten Fällen verkauft sich ein Produkt nicht von alleine. Also das Produkt muss man an den Mann bringen, das muss man in den Vertrieb geben, da muss man geneigt sein, den schweren Weg des Verkaufens, nämlich Telefon in die Hand nehmen, Kontakte machen, vorstellen. Das ist ein wesentlicher Bereich, der häufig unterschätzt wird, gerade von Science-Startups oder von Software, weil die denken, na, das verkauft sich von alleine, das ist so genial. Das ist dann, wir machen Guerilla-Marketing, so diese, ich sag mal, Geschichten, die höre ich immer wieder. Und wenn man dann konkret wird und sagt, soll denn Guerilla-Marketing ausschauen? Wie hebst du denn den Kunden dazu, dass der proaktiv zu dir kommt? Und glaubst du nicht, dass es was ist, was du das Telefon in die Hand nehmen musst oder du die Leute anschreiben musst und dann dran bleibst, auf Messen gehst, wie auch immer? Ich meine, Social-Media-Marketing hin oder her, aber auch das ist Marketing, da muss man penetrieren. Dann gibt man halt Geld in Google AdWords aus, also jetzt B2C, aber das heißt auch nicht bei B2B. Kannst du genauso, also wenn du LinkedIn vernünftig machst oder ähnliche professionelle Netzwerke bedienst, auch die müssen permanent bespielt werden. Also dann lebst du halt mit Content und musst die Zeit da investieren. Ist halt eine andere Form des Verkaufens. Aber faktisch, kein Produkt verkauft sich von allein. Meine, ich sag mal, in den letzten 30 Jahren gemachte Erfahrung. Verkauft sich nur sehr wenig. Also die guten Produkte haben eine Kombination aus einem tollen Vertriebsteam und einer tollen Produktidee und dann auch einer entsprechend guten Umsetzung.
Also vielleicht kann ich da nochmal kurz tiefer einhaken. Was für einen Tipp würdest du denn einem Science-Tech-Startup geben, um mit diesem Vertrieb zu starten? Also was muss dieses Startup tun, damit er erfolgreich sein Produkt vermarkten kann?
Also ich sag's in ganz einfachen Worten, weil ich gerade mit einem anderen da unterwegs bin. Das war von der Idee zu den Slides, zu den ersten Besuchen hin alles super. Und am langen Ende wollen die Leute, ich sag mal, was haben, wo man entweder das Produkt anfassen kann oder eine Idee zeigen, sprich schon mal einen ersten Programmschritt oder die ersten Frontends, in der man irgendwas eingeben kann, wo man sieht, da passiert was. Also so ein, wie heißt das immer so schön, entweder Proof of Concept oder Minimum Viable Product, also so, dass man gerade das schon verstehen kann, worum es denn geht. Also ein bisschen mehr als eine Idee sollte man haben. In der Regel ist das das, was einem das Eis bricht, wenn du dein Produkt auf den Tisch legst oder wenn du so eine Beta vorab schickst, sodass die Leute da mal klickern können. Und dann die Gedankenwelt des anderen, wenn der dir aufgeschlossen ist, dann sagt er dir von ganz alleine, was er haben will. Ja, und dann kommen die und sagen, ja, wenn das kann, ja, dann ist das. Ja, und dann muss man nur noch fragen, ja, was wärst du denn bereit dafür auszugeben? Also es hört sich jetzt ein bisschen plakativ und einfach an, aber die Leute und gerade professionelle Teilnehmer, die Wirtschaftsinteresse haben, wissen sehr wohl, ist es was entweder mir Kosten spart, ich sag mal so, das ist jetzt nicht fancy, aber was mir Umsatz bringt, wenn der selbst damit Umsatz generieren kann, dann ist es was ihm ganz klar nach vorne bringt oder was ihn von seinem Markt, von seinem Mitbewerber unterscheidet, das will er haben. Ja. Mhm. Und das ist genau da, wo man hin muss. Ja. Über die, wie heißt das so schön, sich die Schuhe des Kunden anziehen, der muss das und soll das Produkt bezahlen, also muss der auch sagen, ja, ist das was mir jetzt hilft, wahnsinnig viel Geld einzusparen? Also dann müssen wir ausrechnen, wie viel Ersparnis hast du, ja, und über das Thema kommen oder einfach mehr Umsatz generieren. Das heißt auch wirklich, sich mit dem Problem des Kunden zu beschäftigen und dann eine gemeinsame Lösung, also dieses klassische Win-Win schaffen. Und wenn das beides erfüllt, dann ist es einfach super.
Und wie löst man dieses Problem auf? Weil es höre ich sehr oft in der Beratung, dass ich gesagt bekomme, ja, aber ich habe doch kein hundertprozentiges Produkt und ja, wir haben doch gar nichts und eigentlich ist es gar nichts. Wir warten lieber, bis wir weiterentwickelt haben und dann rufen wir den Kunden an. Wie löst man sowas auf?
Das löst man auf, indem man den Leuten sagt, du bist ein Hosenscheißer. Also ich sage dann immer, wenn du aus Angst vor dem Tod Selbstmord begehst, dann kannst du gerade so weitermachen. Ja, weil das ist es. Je länger ich brauche, desto mehr Geld verbrate ich, um das zu entwickeln, von dem ich glaube, dass es gut ist und dass ich glaube, dass es perfekt ist. Ich als Gründer denke, ah, das ist noch nicht gut genug. Da müsste als Gründer, wenn du gründest, musst du ein gewisses Selbstbewusstsein und ein gewisses Ego mit auf den Weg bringen. Das heißt, mein Produkt ist erstmal, die Idee ist klasse und kein Produkt, also in die Produkte, die wirklich hervorragend sind heutzutage, keines von denen war beim ersten Wurf schon perfekt. Weder Software noch Technik. Ich meine, da, wenn ich anfange zu erzählen, erreichen die 45 Minuten heute bei Weitem nicht. Also ich lese relativ viele erfolgreiche Erfinder, Unternehmer, ja, also sowas wie Rudolf Diesel fand ich super spannend. Edison, der einer der großen Erfinder unserer Zeit. Keines von seinen Produkten war beim ersten Mal perfekt. Der hat es dann dieses klassische, damals, heute heißt es Kaizen, aber diese permanente Fortentwicklung, ja, diese in einen gewissen Stand zu erreichen, es funktioniert und dann darauf aufbauen die Verbesserung. Aber zusammen mit dem Markt, nicht nur weil ich denke, das ist vernünftig als Gründer oder als Entwickler, muss es auch stimmen. Ja, mein Kunde muss ja auch bereit sein, für mehr Qualität mehr zu bezahlen. Ist ja häufig nicht der Fall. Ja, also auch da wieder, ne, gibt es ja Grenzkosten und alle möglichen finanztheoretischen Gründe, aber meistens ist der Gründer unterschätzt das, was der Kunde als Anwender bereit ist. Geht mal in so eine Werkstatt, geht in Fabriken, geht in Produktionen. Da ist nicht alles schick und computergesteuert und sensorgesteuert. In großen Unternehmen existieren Maschinen, also gerade in weltweit, ich war viel in US-Produktionen, da habe ich Maschinen aus den 30ern gesehen, die da immer noch funktioniert haben und die haben den Job getan. Und der Unternehmer sagt, hey, warum sollte ich diese Maschine austauschen? That's the job. Ja, also es ist häufig diese Thematik, die Maschine hat seit damals über 70 Jahren den Dienst getan. Es war eine elektromechanische Maschine aus Deutschland, die bei dem Amerikaner in der Produktion stand. Und ich dachte, da gibt es doch Besseres. Da sagt er, ja, aber nicht zu den Kosten. Ich muss es investieren. Und da muss man sich auch wirklich ganz klar machen, ist da wirklich meine Vermutung eine top neue Maschine, die müsste so viel besser sein, die Effizienz ist so viel höher. Ist es tatsächlich so? Und das kann dir nur dein Kunde sagen, der am langen Ende dein Produkt kaufen soll.
Okay, also ich höre einen ganz dringenden Appell raus, rausgehen zum Kunden, frühzeitig in Kontakt treten, in einen Dialog treten, die Ängste, die man vielleicht selber hat, ablegen und dann wirklich fragen, sprechen mit potenziellen Kunden über die Idee, über das Produkt, um dann eben vielleicht auch die Implikation des Kunden mit in die Entwicklung aufnehmen zu können.
Unbedingt. Also das ist für mich, damit steht und fällt das Ganze. Ja, okay. Also der Kunde das Geld, die Rechnung bezahlen soll, muss dem Kunden frühzeitig mit an Bord bringen. Und das kannst du häufig gerade in so einer frühen Phase, in dem der die Produktentwicklung und Mitideengeber bei dem Ganzen ist. Und der erste Kunde ist ja ein Leuchtturmkunde. Also idealerweise ist der dann ein Fan davon. Und gerade in so B2B-Märkten, die Leute sprechen viel miteinander und seht es als positiv. Versteckt eure Ideen nicht. Diskutiert die auch mal kontrovers mit Leuten, die durchaus eine gegenteilige Meinung haben dürfen. Ganz im Gegenteil. Die Leute, die euch auf die Schulter klopfen und euch das Ja sagen, die sucht man ja, das hört man ja gerne, man will ja, dass sein Kind, wie heißt es immer schön, mein Kind ist das Schönste, keine Mutter oder kein Entwickler von einem Produkt will hören, das ist ein hässliches Kind oder das ist ein Scheißprodukt. Fakt ist aber, setzt euch mit der Kritik auseinander, so denn sie konstruktiv ist, geht damit genauso konstruktiv um, nehmt das nicht persönlich. Jeder, der kritisch eine Meinung gegen gegen euer Angebot hat, geht damit einfach sachlich um und analysiert, hat das Hand und Fuß, liegt da was, ist da was, was ich übersehen habe, und immer glauben die Leute aus der Praxis, ja, nur weil die seit 30 Jahren mit diesen Sachen arbeiten, wissen sie nicht alles, aber sie sehen halt auch viel in diesen Märkten, ja, und nur weil es neu und digital und modern ist und intuitiv ist, heißt das nicht gleichzeitig, dass es gut ist. Und das ist so eine Geschichte, die muss man einfach im Dialog erfahren. Und die kannst du dann nicht, wenn du irgendwo in deiner Entwicklungszelle sitzt oder in deinem kleinen Kämmerlein, tauscht euch aus. Also wirklich eines der Learnings, die ich in der Vergangenheit immer hatte. Mit einem Produkt vor den Kunden gehen, mit dem zusammen und dann fragen. Ja, fragen, offene Fragen stellen. Ja. Viel erfahren und auch gegenteilige Meinungen zulassen, zuhören, analysieren, aufschreiben und schauen. Und auch sagen, ja, wenn ich so ändern würde, wie du das sagst, würdest du es denn dann kaufen? Oder es gibt ja auch Menschen, die sind einfach per se kritisch. Ja, die haben eine Anti-Meinung zu allem, was neu oder anders ist. Also auch da erstmal zulassen, zuhören, analysieren, aufschreiben, abwägen.
Super, vielen Dank schon mal für die zahlreichen Learnings auch in dem Bereich. Lass uns mal zu dir zurückkommen. Ich meine, du hast ja wahrscheinlich nicht Business Angel auf der Stirn tätowiert und man sieht es ja vielleicht nicht an, aber wie findet man dich? Wie findet man Business Angel im Allgemeinen?
Also gut, mich selber hat man bis vor Corona-Zeiten immer wieder auf Meetups zum Bereich Startups Rhein-Main gefunden. Ich bin auf Product Hunts, auf solche Veranstaltungen gegangen, Pitch Clubs. Ich habe mir so Sachen einfach angeschaut, weil ich selber interessiert bin. Dann habe ich ein kleines Netzwerk, das heißt, also ich bin selber Senior Advisor bei einem kleinen VC und der hat natürlich eine Flut an Ideen und Innovationssoftwareentwicklungen, all die möglichen, ich sage mal Businesspläne, Business Canvas, Pitch Decks, you name it. Und dann habe ich natürlich ein relativ großes Netzwerk von den Leuten, die wissen, dass ich investiere. Und die dann einfach sagen, hier, pass auf, könnte für dich passen. Ja, und so komme ich dann normalerweise an. Ich komme an die Startups, der Startup an mich, das wird ein bisschen schwieriger. Also ich bin jetzt keiner, wie du so schön sagst, der auf der Stirn das tätowiert hat. Man wird ja zwar immer eingeladen und kriegt dann irgend so ein blaues Wappen, da steht ein Investor drauf. Aber was mir auffällt, die meisten Startups bei solchen Veranstaltungen, die reden dann untereinander. Ganz selten, dass da mal einer wirklich auf Investorensuche aktiv geht und sagt, Investor hat ein blaues Tag, also gehe ich die auch einfach mal fragen und mache einen kurzen Pitch. und dann wirklich, meine Regel ist, wenn du es nicht in zwei Sätzen oder der klassische Elevator sagen kannst, ja, dann ist es einfach schwierig. Dann wird es gerade auf solchen Veranstaltungen noch mal schwierig. Du musst eine Tagline haben, die, ich sag mal, dem Gegenüber, also Investor, Business Angels zumindest Appetit macht. Oder auch fein, der Business Angel sagt, es ist none of my problem oder none of my business. Ja, wenn ich im Bereich Food unterwegs bin und mir kommt einer mit einer Software, nun dann bin ich halt kein Fit. Was soll's, nicht schlimm? Ja, den Nächsten anquatschen. Ja, einfach hin und so sagen, ich bin Klaus Meier und meine Idee ist, ich mache Qualitätssicherung mit einer Software, so dass du deinen Ausschuss um 50% reduzieren kannst. Also als Beispiel. Ja. Und also kurz, wer bist du? Was ist deine Idee? Und dann, ich sehe, du bist Investor. Ist es was für dich? Und dann einfach zu erfragen, ist es in deinem Portfolio? Hat es Fit für dich? Und dann sich sagen, dem anderen die Chance zu lassen, zu sagen, interessiert mich, lass uns mal austauschen hier, so LinkedIn, klack, lass uns verknüpfen. Und dann, wenn der wirklich Interesse hat, dann nimmt er von alleine Kontakt auf. Und auch da wieder, ja, nimmt der nicht von alleine Kontakt auf, ihr seid dann vernetzt. Nutzt die Chance und schreibt den spätestens nach einer Woche an und sag ihm, hier, pass auf, wir waren auf der Veranstaltung ABC, war ein tolles Gespräch, hat mir riesen Spaß gemacht, hier ist nochmal meine Idee und oder darf ich dir mein Pitch-Deck oder darf ich dich dazu mal idealerweise nicht das Pitch-Deck schicken, sondern darf ich dazu nochmal kurz durchkommen. Ja, also Kommunikation ist durch nichts zu ersetzen, außer
super,
durch
Netzkommunikation. Du hast ja sozusagen die E-Mail-Vorlage jetzt gerade eben diktiert.
Naja, super. Mei, ne? Also das ist ja, ich sag mal, das fällt mir ein leicht, weil ich sage, wie wollte ich denn angesprochen werden? Und jetzt mal so aus dem nackten Nichts ein Pitch-Deck zu schicken, ist vielleicht auch nicht das Beste. Ja, deswegen auch nochmal kurz auf LinkedIn, ja, in Erinnerung rufen, war eine Veranstaltung, geht mal davon aus, wenn er wirklich gut war, kann er sich auch noch erinnern. Wenn er super, super war, hat er sogar eine positive Erinnerung. Und wenn der dann beim ersten Mal Nein sagt, ein Nein ist kein Nein, ja, das muss man auch manchmal so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ein Nein kann auch sein, ich habe jetzt im Moment keine Zeit. Mhm. Nett und freundlich antworten, nochmal nachfragen, ja, wenn es nichts für ihn ist, ob er denn jemand wüsste, für den sowas ist. Also einfach gucken, dass man möglichst Kommunikation und Kontakt hält. Wenn es beim zweiten Mal beim Nein bleibt, dann gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen Zeit. Mhm. Also ich sag mal, man sollte es auch nicht übertreiben.
Ja. Ja. Und wie ist das denn? Ich höre oft die Annahme von vielen aus, gerade aus dem Science-Tech-Bereich, die ja auch sehr viel mit Hardware zu tun haben, höre ich oft die Annahme, ja, so Business Angels sind nicht die richtigen für uns, weil wir haben ja hohe Investitionskosten, deshalb gucken wir gar nicht nach denen. Was hältst du davon?
Ich sag's mal so, das ist mir zu verallgemeinert. Also ich, dadurch, dass ich ja auch immer wieder mal mit Veranstaltungen bin, wo ich andere Business Angels treffe, sehe ich auch welche, die durchaus heftig in Ideen investieren. Also auch große Summen. Wichtig ist, dass du in einer frühen Phase nicht gleich die große Summe fragst, sondern das, ich sag mal, in verdaubaren homöopathischen Dosen verpackst. Ja, Ich sehe das auch immer wieder. Ich brauche große Investitionen. Da kann ich nur sagen, das liegt auch manchmal an der Fantasiebefreitheit von diesen Tech-Startups oder von diesen Science-Startups, die dann glauben schon, ich brauche große Refraktometer oder ich brauche hier irgendwelche Geräte und Maschinenpark und dies und jenes. Und wenn ich dann in die Analyse einsteige, also manchmal mache ich das so, ich sag mal auch, weil ich die Leute gut finde, aber deren Idee, naja, noch nicht so ganz ausgegoren, dann mache ich mir auch die Mühe und setze mich mal 1-2 Tage hin und analysiere, hast du wirklich den Bedarf an der Maschine? Oder ist es nur was du mal brauchst, um was zu entwickeln? Also ich meine, kein Mensch braucht einen Autoklaven, wenn er nicht wirklich eine Serienfertigung hat. Wenn ich einen Mock bauen will, ich meine, Autoklaven stehen überall rum, ja, nur als Beispiel. Und das ist eine teure Maschine. Also viel wird da auch nicht kreativ gedacht, sondern das kennt man halt von seiner Uni, dann stellt man einen Antrag und irgendwann kommt's, okay, das mag funktionieren in der freien Wirtschaft, dann soll der Business Angel oder der Investor soll halt in so einen Maschinenpark investieren. Da hat er nichts davon, ja. Die Frage ist, brauche ich das wirklich, um mein Produkt herzustellen, um mein erstes Produkt herzustellen, ja, mit dem ich in den Markt gehe und sage, hier, pass auf, so schaut's aus, würdest du es denn kaufen? Und wenn ich dann, ich sag mal, Ordervolumina kreiere, dann auch schauen, ist das Core? Also was du im Unternehmen herstellst, muss absolutes Core-Business sein. Und das ist auch so ein Thema, was ich immer wieder mal sehe. Da werden Dinge in jungen Unternehmen schon eingezogen, sprich Verwaltung. Da wird viel ins eigene Unternehmen mit eigenen Leuten gemacht, wo ich gerade in der Anfangsphase schaue, kannst du es nicht nach draußen. Ja? Muss ich meine Buchhaltung selber machen? Muss ich gewisse Entwicklungsarbeiten selbst machen? Oder gebe ich es nicht einfach einem Freelancer und hole mir was Fertiges von dem zu gegen einen festen Betrag? Genauso gerade mit Maschinen und Parks. Es gibt viele Labors, die sowas in Auftragsarbeit machen. Es gibt viele größere Unternehmen, die so eine Art, ich sag jetzt mal, Maschinenpark zu mieten haben. Durchaus auch im Labor- und Entwicklungsbereichen. Also solche Themen, da muss man einfach mal ein bisschen kreativ werden. Und ich sag's mal so, an den Unis in Deutschland stehen Millionen, wenn nicht Milliarden Werte von Laborgeräten rum, die nicht benutzt werden. Da auch einfach mal schauen. Ja? Wenn ich an meiner Uni sowas hatte, vielleicht gibt es ja erstens mal, vielleicht kann ich es da noch nutzen. Ja? Immer erst mal gucken, gibt es das irgendwo von jemand, der es im Moment nicht nutzt oder der mir eine Kapazität als Zeit verkauft. Nicht gleich immer in Anschaffungen denken. Erst wenn es eine fertige Produktion gibt, dann langsam von unten nach oben. Gerade wenn du eine kapitalintensive Anlaufphase hast, seid kreativ.
Ich glaube, das ist nochmal eine wichtige Aussage von dir, dass man als Startup nicht jetzt jemanden sucht zu investieren, um sich irgendwelche Investitionskosten zu bezahlen zu lassen, sondern sich wirklich fragt, wozu braucht man eigentlich das Geld und welchen Hebel kann dieses Geld dann auswirken? Und das finde ich eine wirklich sehr, sehr wichtige Aussage, ja.
Ja, das ist halt auch, ich sag mal so, manchmal sind Kaufleute nicht wirklich kreativ oder manchmal sind technische Mitarbeiter nicht wirklich kreativ, aber so ein bisschen Kreativität bei der Unternehmensgründung sollte man mitbringen. Also es gibt ja jetzt in der Zwischenzeit, ich habe es erst heute Morgen irgendwo gelesen, die neue Unterscheidung Camel versus Unicorn. Und das Kamel, das wird da so kolportiert, kommt erstmal mit wenig Wasser aus insgesamt. Und oder man nimmt zu sich und es hält lange aus, soll heißen, geht mit euren Ressourcen und gerade mit der Ressource Geld sehr sinnvoll um. Es wird euch jeder Investor auf der Länge danken, wenn ihr mit dem eingesetzten Kapital tolle Sachen macht, wenn er es nur für irgendwelche Sachen ausgibt, damit sie ausgegeben sind, weil es in irgendeiner Planung drin steht und die nicht nachhaltig ist, dann ist das Geld weg. Und ich sage immer, gerade in so Zeiten wie jetzt, wenn vielleicht das frische Kapital nicht mehr so zur Verfügung steht, weil Frau Zähler da auch entsprechend ihren Gürtel ein bisschen enger schnallen müssen und der Kapitalmarkt vielleicht jetzt gerade für so junge Gründungen nicht so offenen Zugang hat, da ist es der ist immer besser, der mit seinen Ressourcen pfleglich umgegangen ist.
Okay, lass uns nochmal ganz kurz das kurz zusammenfassen von der Art und Weise jetzt. Ich lerne zum Beispiel dich jetzt kennen, also ich bin ein Gründer, ich lerne dich auf einer Veranstaltung kennen, Meetup, Roundup, irgendwas dergleichen. Wir sprechen miteinander, wir telefonieren danach, wir sind uns sympathisch, es geht dann weiter in die Due Diligence, wo du erstmal so die Idee, das Team näher kennenlernst und dann entscheidest du dich da einzusteigen. Wie sieht dann...
Ja und nein. Also ich mache davor noch zwei Runden. Also ich lerne Menschen dann gerne auch nochmal in ihrer nicht gewohnten Umgebung kennen.
Okay.
Das heißt, ich lasse mir immer wieder was einfallen, ohne dass das jetzt so überbewertet werden soll. Aber ich möchte einfach meine Alltagssituation kennenlernen. Manchmal mache ich mir das Vergnügen und gehe mit denen auf eine Messe oder eine Präsentation, um zu sehen, wie agieren die mit potenziellen Kunden, ja, oder mit potenziellen Lieferanten.
Aha.
Da eröffnet sich einem häufig, wo dann auch bei den Gründern, ich sag mal, so der Schuh drückt. Ich hatte da schon welche, die tolle Produkte hatten, eine tolle Idee, und dann steht der Kunde auf der Messe vor einem und dann denke ich mir, so, jetzt hast du genau den auf deiner Augenhöhe. Du bist ein Dr. Inch, dein Produkt, der hat Interesse, und die haben sich dann 5 Minuten lang angeschwiegen, bis ich mir gedacht habe, okay, so kriegen wir das Ding nie verkauft.
Und cool, dann richtig hands-on.
Ja, und das brauchst du ja auch als Business Angels, meines Dafürhalten. Ja. Wenn du einen Mehrwert generierst, der eine Mehrwert ist natürlich, soll der Finanzierung sein, aber auch denjenigen, ich sag mal, als Unternehmer fällst du nicht vom Himmel, oder als Business Angels wirst du nicht geboren. Du entwickelst dich weiter, und genauso muss es einer sein, der vorher vielleicht nur einen universitären Betrieb kennengelernt hat. Unternehmertum ist was man erlernen kann. Das sind keine, ich sag mal, niemand ist so geboren. In manchen fällt es ein bisschen leichter. Das sind extrovertierte Persönlichkeiten. Das soll nicht heißen, dass jemand, der introvertiert ist, sich das nicht auch aneignen kann. Und die wichtigen Punkte sind häufig, dass man einfach miteinander spricht und auch sich ganz klar artikuliert, was erwarte ich von meinem Gegenüber. Ja, und ich sage es häufig, fehlt es auch selbst gestandenen Verkäufern. Denen fehlt einfach das Closing. Ja, die sagen, hier, pass auf, wann würdest du denn kaufen? Ja, die haben Angst vor dem Abschluss. Und genauso geht es vielen jungen Gründern auch. Die Fragen zu stellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Nein oder eine Ablehnung. Und da habe ich jetzt gerade die Tage wieder von einem gehört, der sowieso hat das 5. Mal bei dem potenziellen Kunden angerufen. Und der hat 5-mal Nein gesagt. Und beim 6. Mal hat er gesagt, du hast mir schon fast leid getan. Aber ich habe allen Respekt, dass du so freundlich und nachhaltig dran geblieben bist. Und jetzt waren wir beim Gespräch. Und siehe da, wir haben jetzt unseren erstes, das war letzte Woche, wir sind dann hingefahren. Und wir sind abends da gesessen und hatten tolles Abendessen, super unterhalten, klasse Stimmung. Und dann aber auch klassisches Closing, ja, zu sagen, wie geht's weiter? Was sind die nächsten Schritte? Und da ist immer noch, die Gefahr ist immer da, dass einer sagt, nee, war ein tolles Abendessen, aber es passt halt nicht, nichts schlimm. Aber die Frage nicht gestellt zu haben, führt auf gar keinen Fall zum Ergebnis. Mhm. Die Frage zu stellen und zu sagen, können wir jetzt miteinander arbeiten? Wir würden das mit euch gerne machen. Ja, also wie heißt es so schön auf Neuhochdeutsch? Ein Commitment einzufordern oder eine Unterschrift unter den Vertrag oder ein Agreement zu closen. Das ist einfach, die Frage musst du stellen und davor darfst du keine Angst haben. Und weil die meisten Menschen Angst vor Zurückweisung haben, gehen die nach dem Gespräch nach Hause, alle fühlen sich klasse, ja, das nützt uns nichts. Das ist, was wir vorhaben, ist einen Wirtschaftsbetrieb auf die Beine zu stellen, und der lebt davon, dass man Geschäftsabschlüsse macht, und am langen Ende, einer muss die Rechnung bezahlen, ist immer der Kunde.
Richtig.
Der Zwischenfinanzierer mag der Business Angel oder der Business Angel oder der VC sein, aber am langen Ende, die Rechnungen selbst, die zahlt der Kunde.
Mhm. Ja, das bringe ich gleich auch zur nächsten Frage, weil du es auch so schön erwähnt hast, dass du da mitgehst. Wie ist sozusagen auch dein Commitment zu deinen Investments? Also übernimmst du da Posten, CEO, irgendwelche Positionen oder bist du da irgendwie, fühlst du dich da als Interimsmanager? Wie sieht so eine Arbeit mit einem Business Angel aus?
Also im Idealfall halte ich mich natürlich im Hintergrund. Erstens mal, weil ich die Leute, die handelnden Personen, die bekommen ja auch, ich sag mal so, die erhalten die meisten Anteile und die sollen unternehmerisches Risiko übernehmen und auch lernen. Ich fühle mich da eher so als Mentor und als, ich sag mal, Begleiter und häufig gerade in so den ganz frühen Phasen, wenn man noch nie so eine, ich sag mal, große Verhandlungsrunde gehabt hat und dann bei einem Corporate sitzt, vielleicht auch noch bei einem, ich sage jetzt mal, DAX-Konzern. Da geht dem ein oder anderen jungen Gründer schon mal ordentlich die Düse.
Das glaube ich, ja.
Ich weiß, wie das bei mir war. Also ich bin ja auch nicht das erste Mal dahin und dachte mir, super, ich bin der tollste Typ der Welt. Nee, da hast du natürlich Manschetten und da hast du Schweiß auf der Stirn. Aber auch das gehört dazu. Das ist, wie heißt das so schön, das gehört zu einer Entwicklung dazu und dann begleite ich. Häufiger da zu sitzen und sowas erlebt zu haben, gibt eine gewisse Ruhe, gibt eine gewisse Sicherheit. Und wenn du dann noch jemanden hast, der dich da unterstützt, so denn nötig, ja. Also ich meine, Credo, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Ich mache, um auf deine Frage zu kommen, Interimsposten nur dann, wenn ich nicht bei Unternehmen beteiligt bin oder dann bin ich ansonsten bin ich Mitunternehmer. Aber dann bin ich als Mitunternehmer würde ich eine gänzlich andere Rolle einnehmen. Dann bist du kein Business Angel. Also dieses ist ein bisschen schwierig zu definieren. Meines Dafürhaltens, deswegen habe ich mich am Anfang, das ist auch eingangs noch nicht so eingegangen, habe ich lange mich geweigert, Business Angel auf meine Fahne zu schreiben, weil da häufig wenig Kapital und viel Know-how in den Vordergrund geschoben worden ist. Ich denke, das Know-how, das ist einfach das, was man sich mitkauft. Das siehst du ja heute bei der Höhle der Löwen. Ja, so das Netzwerk oder die Erfahrung oder kannst du nennen, wie du magst. Das ist sicherlich was wert. Je bekannter du bist und je besser du vernetzt bist und je professioneller du das magst, desto mehr wert mag das sein. Aber am langen Ende braucht halt eine Unternehmensgründung erstmal Kapital, um überhaupt loslegen zu können. Und da denke ich mal, das ist eine Sache, die sich ein Gründer gut überlegen muss. Wie viel ist denn ein Netzwerk wert? Wie belastbar ist das in Wirklichkeit? Nur weil ich 1500 LinkedIn-Kontakte habe, heißt das noch gar nichts. Häufig ist es halt auch so, dass die Unternehmer, die Business Angels sind, ehemalige Unternehmer sind, so wie ich auch. Und vieles von unserem Wissen ist halt auch ein bisschen veraltet. Und je länger ich weg bin vom Puls der Modernität, desto weniger stark kann ich dann auch dazu beitragen oder habe da auch Verständnis dafür. Und gerade jetzt in der Zeit, in einer Umbruchsphase, wo viele etablierte Unternehmen in die Digitalisierung gehen, sieht man, wie schwer sich auch etablierte Unternehmer tun, solche Sachen anzunehmen und dann den Wandel herbeizuführen. Weil dieser stetige Wandel, von dem alle sprechen, der findet in vielen gestandenen Unternehmen nicht in der Geschwindigkeit statt. Der findet eher dann statt, wenn es wehtut oder wenn was geändert werden muss. Siehe jetzt durch die Krise das Thema Homeoffice, Remote-Arbeiten. Ich denke, dass der kleine Gag, der immer eine Weile durch LinkedIn gegeistert ist, so who's driven your digitalization, ja, A, CEO, B, CTO, Sie Covid-19, der hat viel, lacht man, aber genau solche Treiber, also gerade in so schwierigen Phasen wird man dann häufig zu, ich sag mal, kreativen Lösungsmöglichkeiten gezwungen. Und deswegen denke ich, viele etablierte und ehemalige Unternehmer, die sind zum Teil schon auch durch ihre Erfahrungen wertvoll, aber die überschätzen sich halt auch, was so moderne Kommunikation und moderne Medien bedeutet, weil da kenne ich nicht viel mit einer Social-Media-Kompetenz oder die dann auch wirklich einschätzen können, was ist denn Influencer-Marketing? Wie funktioniert das? Funktioniert Influencer-Marketing für ein B2B? Ich sage es mal mit bösen Worten, ein Unternehmer, der heute älter ist, die 50 überschritten hat, der kann das natürlich auch noch haben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du da auf einen triffst, der da savvy ist, die ist deutlich geringer als ich sage jetzt mal ein Mit-20-Jähriger.
Ja, eigentlich leitet es schon hin zur nächsten Frage, nämlich wenn wir über Wert sprechen, auch des Business Angels, wie wird dieser Wert bemessen, weil auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, dass am Anfang natürlich das Risiko, dass die Idee irgendwie am Markt scheitert oder kein Fuß in den Markt bekommt, natürlich sehr hoch für den Investor. Auf der anderen Seite bringt der Investor natürlich ein Netzwerk mit, so wie du das gerade eben dargestellt hast. Was sind denn so Beteiligungsgrößen von Business Angel?
Also ich sag mal, die meisten, und das sieht man ja auch immer wieder, es fängt erst an, Spaß zu machen, wenn du mal mindestens 10% Beteiligungsgröße hast. Das mag jetzt für den einen oder anderen oder auch gar 20%. Das ist wirklich, wie viel Zeit musst du denn rein investieren? Und Zeit ist, ich sag mal, übersetzt man auch dann in Geld, wenn es jetzt nicht in Euros auf dem Konto liegt, sondern wenn ich sage, hier, pass auf, ich habe ja Alternativen. Die meisten Unternehmer sind immer noch Menschen, die woanders auch ihr Geld verdienen können, sei es in Aufsichtsräten, sei es als Interimsmanager. Und dann mache ich für meine Zeit auch ein Preisschild hin. Und dann muss der Aufwand sich irgendwo lohnen, ja, da der Unternehmer, sprich Gründer, in der Regel ja den größten Anteil hält, bevor es dann in die Runden geht. Der wird ja von dem einen bezahlt, und wenn der andere neben Geld auch noch Arbeitsleistung mitbringt, dann wird er dafür auch für sich ein Preisschild machen. Und das pauschalisiert zu sagen, ist schwierig, aber es muss sich dann auch für den lohnen. Ja, weil wenn ich jetzt eine 10% Beteiligung habe und fast genauso viel von meiner Arbeitszeit einbringe wie der junge Gründer, der dann auch noch ein Gehalt kriegt, dann wird es halt schnell zu einem Mismatch. Und dann sage ich mir, ey, wieso soll ich denn meine Zeit bei dir investieren für lausige 10%? Wenn, dann muss ich meine Arbeitszeit auch vernünftig hebeln. Wenn wir gemeinsam Mehrwert im Unternehmen schaffen, dann will ich halt gern 20% sehen. Das sieht man ja auch, das klassische Beispiel, einmal die Woche da auf Fox in der Höhle der Löwen. Ja, die Gründer wollen möglichst wenig abgeben, die Löwen wollen möglichst viel haben. Ja, entweder findet man da zueinander und es macht beiden Spaß, oder es gibt halt keinen Deal. Ja, das ist halt die Welt.
Also relativ kompromisslos ist man da. Es muss dann auf beiden Seiten passen.
Das genau. Also das ist wie bei allem. Ja, also das ist, wenn der Gründer das Gefühl hat, er ist übervorteilt, dann wird er da immer irgendeinen heimlichen Groll haben. Und ich sag mal so, und die andere Seite wird nicht investieren. Die wird nicht grollen. Die wird schlicht und ergreifend kein Investment rausgeben, wo sie nicht, ich sag mal, am langen Ende eine erhöhte Chance auf mehr Erfolg haben. Weil das ist nun mal Fakt. Die Gründungen, die scheitern, überwiegen die Gründungen, die erfolgreich sind.
Und wie ist das denn also von der Strategie auch von einem Business Angel? Wie lange bleibt der drin? Bleibt ein Business Angel oder bleibst du bis zur nächsten Series A, B, C drin? Wie sieht sozusagen auch der Exit-Plan für einen Business Angel aus?
Also ich kann ja nur für mich sprechen. Ich weiß das von dem einen oder anderen auch, aber das ist, ich sag mal, so pauschalisiert auch wieder schwierig. Bei mir ist es so, dass ich üblicherweise dabei bleibe, bis es erfolgreich wird, und dann muss man abwarten. Ist in der Series A einer, der so investiert, dass ich zwar verwässere, aber dass durch das Wachstum einfach der entsprechende Mehrwert gehoben wird, dann gehe ich die vielleicht noch mit. Irgendwann bei B, C und D bin ich draußen. Dann macht man normalerweise, nimmt man da auch, sagen auch häufig, die kleineren Stacks gegen eine Abfindung raus oder bezahlt die aus, also Secondaries und Primaries, also wie man Deals eben strukturiert. Ich bin, ich sag mal, von der Systemik her Unternehmer, und ich bin auch langfristig dabei. Ich bin jetzt kein VC, der nach 6, 5, 6, 7 Jahren, je nachdem wie der gestrukturiert ist, den Verkauf anstrebt, sondern ich bleibe auch mal länger drin. Und das ist einfach, dann müssen sich auch wieder beide Seiten wohlfühlen. Und wenn Wachstum akzeleriert ist und man braucht viel Kapital, ist das ja normalerweise da, wo ich persönlich auch sage, dann bringe ich keinen Mehrwert mit, dann hat man auch die Strukturen, dann ist mein Job mehr oder weniger gemacht, fein, und dann bin ich am, wie heißt das so schön, an der Seite des Tisches, wo dann ausbezahlt wird. So zumindest das erstrebenswerte Ziel. Und ich denke mal, die Masse an Business Angel, mit denen ich bisher so gesprochen habe, die denken ähnlich. Also die sind nicht für die Ewigkeit drin, aber die sind auch üblicherweise für eine lange Zeit begleitend dabei, solange sie halt selbst für sich noch den Mehrwert haben. Und das muss ja auch fürs Unternehmen wieder passen. Wenn ich mein ganzes Know-how eingebracht habe, ist es umgesetzt geworden, jetzt ist die Basis gemacht, dann kann ich auch nach so einer Runde mit einer kleineren Beteiligung, sprich mit einer Verwässerung, noch Spaß haben, solange die Unternehmung sich richtig entwickelt. Oder ich sag mal, vielleicht auch ohne Runde, ist organisch gewachsen. Die Unternehmung läuft, die erwirtschaftet Gewinne und ich bin mit meiner Dividenden oder mit meiner Gewinnausschüttung zufrieden, auch fein. Ja, also ich verkaufe keine Beteiligung, die mehr Erträge hat als als eine am Markt erzielbare alternative Beteiligung über Aktien und Dividenden.
Cool, also vielen, vielen Dank schon mal an die ganzen Insights. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit angekommen. Ich hätte es noch ewig weiterführen können, weil ich habe noch ziemlich viele Fragen. Vielleicht können wir ja noch mal irgendwann mal in Zukunft ein weiteres Interview führen, weil weitere Fragen wären zum Beispiel auch die, was passiert, wenn sich ein Business Angel und ein Startup vielleicht nicht mehr verstehen, ja, also das ist auch eine wichtige Fragestellung. Lass uns die mal vielleicht mitnehmen zu einem späteren Interview. Ich würde gern das Ganze so ein bisschen abschließen, vielleicht mit deinen Worten noch vielleicht eine Botschaft an Zuhörerinnen und Zuhörer von dir als Business Angel und vielleicht noch ein paar Insights, also das wäre klasse, sozusagen. Du hast das letzte Wort und ich übergebe an dich.
Wow, danke schön. Also ja, also Nummer eins, mein allerwichtigstes Thema von Anfang an immer gewesen, verkauft euer Produkt. Verkauft euch und euer Produkt und das ganz frühzeitig. Das gehört für jeden Unternehmer dazu. Ein Unternehmer, der liebt sein Produkt und das muss einfach zum Kunden hin übertragen werden, fangt damit ganz, ganz früh an. Gleichzeitig auch ganz, ganz früh die Finanzierung anfangen. Ja, es ist auch nichts anderes als Produktverkauf und Persönlichkeitsverkauf. So bekommt man dann auch ähnlich wie zu einem Kunden, so kommt man zu Business Angels oder zu einer Finanzierung. Habt keine Scheu von einer Abfuhr. Und ganz wichtig, holt euch eine Meinung von den Leuten ein, die das Produkt dann am langen Ende auch bezahlen sollen. Familien, Freunde, das mag ein Kompass sein dafür, ob das Ganze passt oder nicht passt, aber das ist ja auch immer ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Derjenige, der das Produkt kaufen soll oder nutzen soll, ja, wie er auch immer bezahlt, das ist derjenige, dem muss es gefallen. Und deswegen ganz wichtig, frühzeitig mit diesen Menschen in Kontakt treten und da auch entsprechend das Commitment einholen.
Super. Vielen Dank, Gerald, für dieses wirklich sehr offene, ehrliche Gespräch aus deiner Business Angel Perspektive. Ich glaube, das hat wirklich dazu beigetragen, dass einige Annahmen hier jetzt von den Science Tech People auch überprüft werden konnten. Vielen Dank, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit deinen Investments. Hoffentlich kommen dann spannende noch dazu und spannende Themen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns hier im Podcast irgendwann mal wieder hören.
Ja, gerne, Bertasch. Und dann auch vielen Dank dafür, dass ich da sein durfte. Und an euch Gründer da draußen, ihr könnt mich auf LinkedIn, Gerald Müller, meine Company heißt Aleturius, und jederzeit auch gerne anschreiben. Danke. Super. Und tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.